Deutschlandfunk Nova. Update.
Möchte ich mal einen Arm? Lassen wir mal einen Punkt, ne?
Alltag in einer deutschen Arztpraxis. Wie gut ist das deutsche Gesundheitssystem und wie gut die Gesundheit der Bürger? Dazu hat die OECD jetzt einen Ländervergleich vorgestellt. Das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Untersucht wurden für die Studie die Gesundheitssysteme von 35 Industrieländern. Die Autoren kommen darin zum Ergebnis, das System in Deutschland ist ziemlich gut. So wird hier am drittmeisten Geld für Gesundheit ausgegeben, gut 11% des Bruttoinlandsprodukts. Außerdem haben Patienten, verglichen mit anderen Ländern, relativ kurze Wartezeiten und gute Auswahlmöglichkeiten. Allerdings finden die OECD-Forscher, dass das große Angebot ein bisschen zu stark genutzt wird. Viele stationäre Eingriffe könnten demnach auch ambulant gemacht werden. Am meisten investieren die USA in ihr Gesundheitssystem, allerdings müssen die Bürger da deutlich mehr selbst bezahlen. Was die Gesundheit der Menschen angeht, schneiden die Deutschen allerdings nicht so gut ab, denn sie essen, trinken und rauchen mehr als der OECD-Durchschnitt. Insgesamt werden die Menschen in den OECD-Staaten immer älter, inzwischen im Schnitt 80,6 Jahre. Und sie werden immer dicker und trinken mehr Alkohol.
Was sonst noch wichtig war?
Muss Deutschland nach dem Brexit möglicherweise mehr Geld in die Kasse der Europäischen Union zahlen? Das haben die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet und sich auf eine Studie des EU-Parlaments berufen. Demnach fehlen nach dem Austritt Großbritanniens rund 10 Milliarden Euro im EU-Haushalt. Davon müsse Deutschland 3,8 Milliarden übernehmen, 16% mehr als vorher. Was ist dran? Unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein ordnet das für uns ein und weist darauf hin, dass es sich hier nur um ein Szenario aus einer Studie handelt. Denn es gibt noch andere Möglichkeiten.
Entweder die Staaten zahlen mehr ein in den EU-Haushalt oder man wird eben kürzen. Und die Entscheidung wird frühestens Ende 2018 fallen. Das heißt, was herausgegriffen wurde, ist eigentlich das dramatischste und das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Nämlich, wenn es zu keinen Kürzungen kommt und die Staaten mehr einzahlen müssen. Das ist so ein bisschen zur Einordnung, was es mit dieser Studie auf sich hat.
In Brüssel sind die Brexit-Verhandlungen diese Woche weitergegangen. Wirklich etwas dabei rumgekommen ist in dieser Runde. Es ist inzwischen die sechste, aber nicht. Wohl auch deshalb gab es heute eine kleine Message aus Brüssel in Richtung London. Auf Nachfrage einer deutschen Journalistin erklärte EU-Unterhändler Michel Barnier, sollte es innerhalb von 2 Wochen keine Grundsatzeinigung geben, werde man im Dezember nicht mit Gesprächen über die künftigen Beziehungen beginnen können.
Lieber Frank-Walter, herzlich willkommen in Paris. Danke, dass du mit mir den Tag in Frankreich verbringst.
Avec nous en France.
So umschmeichelte heute Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der ist zu seinem Antrittsbesuch nach Frankreich gereist. Deutschland ist wichtig für Macron. Ihm schwebt eine Neugründung der EU vor, bei der Deutschland und Frankreich die Motoren sein sollen. Entsprechend hatte der Franzose auch den Sondierern in Berlin etwas mitzuteilen.
Wir dürfen nicht schüchtern sein im Angesicht der vielen EU-skeptischen oder feindlichen Stimmen. Im Gegenteil, wir müssen das ändern. Das liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung. Wir müssen unsere Vision von Europa klar machen. Und wenn die Koalition in Berlin steht, werde ich mit Kanzlerin Merkel genau das tun. Und ich weiß, dass Ihnen, Herr Steinmeier, auch sehr viel daran liegt.
Am Nachmittag haben die beiden Präsidenten am Hartmannsweilerkopf in den Vogesen eine Gedenkstätte zum Ersten Weltkrieg eingeweiht. In der Grenzregion sind bei Schlachten im Ersten Weltkrieg rund 30.000 französische und deutsche Soldaten gestorben. Für Bundespräsident Steinmeier ist der Zeitpunkt für das Erinnern genau der richtige.
Vielleicht ist es gerade jetzt wichtig, unsere nationalen Bevölkerungen noch mal daran zu erinnern, wo wir eigentlich herkommen und dass die Gründerväter dieses Europas den Mut hatten, eine Lösung zu finden, dass sich Ereignisse wie die im vergangenen Jahrhundert mit 2 Weltkriegen nicht wiederholen.
Ja, wir biegen jetzt ein auf die Zielgerade und jetzt müssen wir schauen, wie wir möglichst effizient in allen Bereichen Entscheidungen herbeiführen. Darauf kommt es jetzt an. Wir haben ja nicht mehr viele Tage und jetzt geht es um Ergebnisse.
CSU-Chef Horst Seehofer heute Morgen auf dem Weg zu den Sondierungsgesprächen mit CDU, Grünen und FDP. Einbiegen auf die Zielgerade deshalb, weil die Teilnehmer heute Abend eine erste Zwischenbilanz ziehen wollen. Dann bleibt für weitere Sondierungen nur noch eine Woche Zeit. Wenn sich Union, FDP und Grüne bis nächsten Freitag nicht geeinigt haben, gibt es ein Problem. Dementsprechend freundlich ist inzwischen der Ton zwischen den Verhandlern.
Jetzt geht es nicht mehr um die Sammlung von Unterschieden, sondern um den Versuch, die Unterschiede zu überbrücken.
FDP-Chef Christian Lindner besinnt sich also aufs Brückenbauen. Der für die CDU verhandelnde Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, drückt es so aus.
Ich bin die letzten Tage eigentlich zuversichtlicher geworden, weil das Klima zwischen denen, die da verhandeln, angenehmer geworden ist, sachlicher geworden ist, öffentliche Aussagen und Polemiken unterblieben sind.
Und trotzdem, es gibt noch viele Streitpunkte. Nach wie vor liegen die Forderungen beim Thema Flucht und Migration weit auseinander. Und auch beim Thema Umwelt und Verkehr ist die Stimmung eher schlecht. Grünen-Verhandler Anton Hofreiter war sauer, nachdem er heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung lesen musste, es gebe im Bereich Umwelt und Verkehr eine Annäherung. Hofreiter wies den Bericht zurück, wesentliche Punkte seien weiter strittig. Ähnlich sieht das sein Verhandlungspartner Alexander Dobrindt von der CSU.
Die Berichte sind falsch. Wir haben uns an dieser Stelle nicht verständigt. Wir haben ganz lange Diskussionen geführt, die aus meiner Sicht auch positiv waren im Verkehrsbereich. Aber die angesprochenen Punkte heute sind definitiv nicht geeinigt.
Druck auf die Sondierer kommt auch von außerhalb. Die Städte und Gemeinden warnen die Verhandler vor Steuersenkungen. Menschenrechtsorganisationen fordern mehr Flüchtlingsschutz. Und Greenpeace sorgt sich, dass das Klima am Ende unter die Räder gerät. Und auch die Bürger werden offenbar ungeduldig. Laut dem ARD-Deutschland-Trend sinkt die Zahl derer, die eine Jamaika-Koalition gut finden. In Großbritannien muss der Fahrdienstvermittler Uber seinen Fahrern in Zukunft den Mindestlohn zahlen. Ein Arbeitsgericht in London hat entschieden, dass die Fahrer wie Angestellte zu behandeln sind und damit Anspruch auf Mindestlohn, Urlaubs- und Krankengeld haben. Damit hat das Gericht ein Urteil aus erster Instanz bestätigt. Letztes Jahr hatten zwei Uber-Fahrer diese Ansprüche erstritten und das US-Unternehmen hatte Berufung eingelegt. Allein in London bieten Uber zufolge mindestens 40.000 Fahrer ihre Dienste. In der Nähe von Toulouse in Frankreich ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Gruppe von Menschen gefahren. Drei von ihnen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Die Polizei sagt, der Mann habe vorsätzlich gehandelt. Er wurde festgenommen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die angeblich höheren Beitragszahlungen, die Deutschland nach einem Brexit an die EU zahlen könnte, werden auch im Netz diskutiert. Uli Schneider ärgert sich bei Facebook. Deutschland hat es doch, das Geld für ganz Europa. Nur im eigenen Land fehlt es an allen Ecken und Enden. In vielen Foren steht er damit allerdings alleine da. Philipp Dumrese schreibt, als ob das jetzt so schlimm wäre. Laut Altmaier haben wir doch einen Überschuss von 30 Milliarden. Außerdem kann man gerade in solch schwierigen Zeiten etwas mehr in die EU investieren. Es lohnt sich. Jan Minges fragt, hat jemand eigentlich mal gegenübergestellt, was Deutschland jährlich durch die EU gewinnt? Da wird rumgeheult wegen 4 Milliarden. Mimimi. Aber dass wir fett von der EU profitieren, Jobs, Exporte und so weiter, sieht mal wieder keiner. Ähnlich sieht das Kitty Ruck. Deutschland profitiert von der EU-Mitgliedschaft wie kein anderes Land, also müssen wir auch zahlen. Im Übrigen kann nach dem Brexit auch neu berechnet werden, welches Land wie viel aus der EU-Kasse erhält. Im Zweifel ist das dann halt weniger. Und Ralf Hamann meint, ist dann halt so. Das sollte sich dann aber auch teilweise bei den Staaten wiederholen, die sich als Quertreiber in der EU benehmen.
Was noch wichtig wird.
Morgen will die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in Barcelona wieder auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, dass ihre inhaftierten Regionalpolitiker freigelassen werden. Die inhaftierte frühere katalanische Parlamentspräsidentin wurde schon heute aus der U-Haft entlassen, gegen eine Kaution von 150.000 Euro. Gesammelt hatten das Geld Unterstützer.
Und sonst in der Welt?
In Polen werden immer weniger Kinder geboren. Jetzt sorgt die Regierung mit einem teuren Werbespot für Aufsehen. Darin macht sie den Vorschlag, es wie die Karnickel zu machen. Der 30. kündige Clip hat knapp 640.000 Euro gekostet und sorgte noch vor seiner Ausstrahlung für Spott und Kritik. In dem Clip tummeln sich Dutzende Kaninchen auf einer grünen Wiese. Dazu sagt die Erzählerstimme, niemand weiß besser als wir, wie man sich um viele Nachkommen kümmert. Mit dabei sind auch 4 Tipps für den Lebenswandel. Viel Bewegung, gesunde Ernährung, wenig Stress und keine Besäufnisse. Kritiker finden den Werbespot kindisch, beleidigend und verantwortungslos. Die frühere liberale Regierungschefin und Ärztin Eva Korpatsch sagte, die jetzige rechtskonservative Regierung hätte das Geld lieber für künstliche Befruchtung ausgeben sollen. Die Mittel dafür waren nämlich gestrichen worden. Das Golfemirat Katar hat zum ersten Mal in seiner Geschichte Frauen für den Schura-Rat ernannt. Der Rat ist eines der wichtigsten Beratungsgremien der Regierung. Er bespricht zum Beispiel Gesetz- und Haushaltsentwürfe. Staatliche Medien berichten, dass in Zukunft 4 Frauen in dem 45-köpfigen Rat vertreten sein werden. Die Ankündigung kommt mitten in einer schweren diplomatischen Krise. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten im Sommer ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade verhängt. Sie werfen dem Land Unterstützung von Terrorgruppen und eine zu große Nähe zu Saudi-Arabiens Erzrivalen Iran vor. Indiens Hauptstadt Neu-Delhi hat schon länger ein großes Problem mit Smog. In dieser Woche sind wieder tausende Schulen deswegen geschlossen worden. Die Regierung hat Fahrverbote für Lastwagen verhängt und es sind außerdem Beschränkungen für Privatflugzeuge geplant. Jetzt will die Stadt versuchen, das Problem mit Wasser in den Griff zu kriegen. Laut Umweltministerium soll das Wasser aus einer Höhe von 100 Metern versprüht werden. Das sei die einzige Möglichkeit, die gefährliche Luftverschmutzung zu bekämpfen. Die durchschnittliche Feinstaubkonzentration in Neu-Delhi war diesen Monat bis zu 75 Mal höher als der Wert, den die WHO noch für unbedenklich hält. Der russische Fernsehsender RT muss sich nach eigenen Angaben in den USA als ausländischer Agent registrieren lassen. Der Sender teilte mit, dass er nicht gerichtlich dagegen vorgehen will. Russland hat aber schon reagiert und Vergeltungsmaßnahmen gegen ausländische Medien in Russland angekündigt. Die USA halten den russischen Sender und das Nachrichtenportal Sputnik für den Propagandaarm des Kremls und werfen ihnen vor, mit Falschmeldungen die Innenpolitik beeinflussen zu wollen. Bis Montag soll sich RT registrieren und muss dann seine Arbeit offenlegen. Sonst droht das US-Justizministerium damit, die Chefin des Senders festzunehmen und Konten einzufrieren. Die kritisiert die Frist zwar, will ihr aber nachkommen, damit der Sender sein Vermögen behalten und seine Arbeit weiter nachgehen kann. RT und Sputnik geraten in den USA immer mehr unter Druck. Twitter hatte den beiden kremlnahen Medien verboten, gesponserte politische Inhalte zu verbreiten.
Wissensnachrichten.
Wenn Spermien sich fortbewegen, dann ist das Akkordarbeit. Im musikalischen Sinne. Das sagen Wissenschaftler aus Bonn. Sie haben die Bewegung des Spermienschwanzes untersucht. Dabei fanden sie heraus, der Schwanz schwingt in einer sogenannten harmonischen. Damit wird zum Beispiel in der Musik eine Tonschwingung beschrieben, die aus einer Grundfrequenz besteht und mindestens einer weiteren, doppelt so schnellen zweiten Frequenz, die genau eine Oktave darüber liegt. Nach diesem Prinzip schwingen zum Beispiel Gitarrensaiten. Laut den Wissenschaftlern hilft diese harmonische Akkordschwingung den Spermien nicht nur voranzukommen, sondern auch ihre Richtung zu ändern. Denn die Schwingung ist veränderbar. Die Forscher konnten zeigen, dass das weibliche Sexualhormon Progesteron beide Töne aufeinander abstimmt und so die Richtung des Spermiums lenkt. Die Erkenntnis, wie sich Spermien fortbewegen, ist auch für Ingenieure interessant, die an winzigen Schwimmrobotern arbeiten. Was kann einen Menschen dazu bringen, mit einer Waffe wahllos auf andere zu schießen? Nach der Schießerei in einer Kirche in Texas mit 26 Toten hat die New York Times Experten diese Frage gestellt. Die Forscher sprechen von einem sogenannten Mass-Shooting, sobald 4 Personen dabei ums Leben kommen und es keinen terroristischen Hintergrund gibt. Demnach gibt es allein in den USA jeden Tag mindestens einen Fall. Die Täter seien in der Regel Männer, die meisten unter ihnen seien nicht im medizinischen Sinne psychisch krank. Gemeinsam sei jedoch allen ein Hang dazu, sich ständig ungerecht behandelt zu fühlen und negative Erlebnisse persönlich zu nehmen. Die Forscher sagen auch, die Gewalt, die von solchen Menschen ausgehe, habe es auch schon vor 100 Jahren gegeben. Seitdem in den 60er Jahren automatische Waffen in den USA frei verkäuflich wurden, habe aber die Zahl der Toten durch solche Taten drastisch zugenommen. Asche aus Kohlekraftwerken ist nicht einfach Abfall, sondern wird oft in der Bauwirtschaft eingesetzt. Zum Beispiel als Bindemittel für Beton in Ziegelsteinen oder Wandplatten. Forscher aus China und Großbritannien warnen jetzt aber, denn Kohle aus einigen Lagerstätten in China enthält verhältnismäßig viel Uran und Radium. Beide Materialien sind radioaktiv. Wenn die Kohle verbrannt ist, bleiben sie in der Asche zurück. Nach Angaben der Forscher sind deshalb die Aschen aus einigen chinesischen Kraftwerken auf keinen Fall zur Weiterverwendung geeignet. Wenn sie in Wohnhäusern oder in der Nähe von Arbeitsplätzen eingesetzt würden, könnten sie das Krebsrisiko für Menschen deutlich erhöhen.
Die Forscher sagen, Kohle mit einem relativ hohen Urananteil gäbe es nicht nur in China, sondern in Lagerstätten auf der ganzen Welt. Durch ihre Arbeit stelle sich jetzt die Frage, wie man die Asche dieser Kohlen in Zukunft sicher entsorgen könne.
Wetter.
Auch am Abend bleibt es wechselhaft und windig. Daran ändert sich auch morgen wenig, nur im Norden ab und zu mal weniger Wolken. Im Rest von Deutschland regnet es immer wieder, vor allem im Süden auch länger, auch morgen 5 bis 11 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.